Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt bekommen kann. Und ich kann Ihnen sagen, heute wieder, oder ich muss umgekehrt sagen, es gibt ja immer ein bisschen ein Vorgespräch. Das ist klar, man sitzt eine halbe Stunde vor so einem Interview, sitzt man an Tisch miteinander. Und was ist da passiert? Also wir haben uns fast die Federn ausgerupft gegenseitig. Wir haben die ganze Weltpolitik in die Ordnung gebracht in dieser halben Stunde. Also eigentlich war es fast schade gewesen, dass die Mikrofone nicht schon offen waren. Und jetzt fragen Sie sich, mit wem kann man sich so umschlagen? Es ist nämlich jemand, der normalerweise moderiert und muss moderat bleiben. Aber ich kann Ihnen sagen, dort kommen auch, wenn man kein Mikrofon hat, die Emotionen durchaus mal führen. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich einen Mitarbeiter von SRF. Er ist ein Wirtschaftsexperte. Er hat eine eigene Sendung, die heisst EcoTalk. Und bei uns ist der 1960 geborene Reto Lipp.
Ja, total schön, wieder bei uns zu sein. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Und ich freue mich wirklich wieder im Radio zu sein. Ich liebe Radio. Und du hast gesagt, SRF-Mitarbeiter, also noch, muss ich sagen, noch bis Ende Jahr von dort.
Eben, die wollen die loswerden, ist das richtig?
Nein, es ist einfach, man ist in einem gewissen Alter. Und in einem gewissen Alter wird man irgendwie dann einmal, ich würde es nicht gerade sagen, entsorgt, aber irgendwann einmal kommt der Punkt, wo dann auch mal jemand neu ran darf.
Ich will nicht zu lange auf der SRG und SRF umeinander reiten, aber die Problematik, die im Moment ja da ist, ist die 200-Franken-Initiative. Die ist ja da, wie das dann auch immer rauskommt. Und wenn ich jetzt der Chef wäre, oder? Dann hätte ich die behalten.
Chefin,
oder? Ja, das ist ja gleich.
Chefin ist im Moment gerade noch meine Chefin.
Genau. Dann hätte ich eigentlich gesagt, Reto, komm, wir behalten dich in einem Moment, weil du bist ein Vorzeigen-Moderatoren-Typ bist du. Und den werden wir noch ein bisschen behalten. Wir lassen jetzt so noch ein bisschen die Geschichte laufen, die politischen Fragen etc. Wir tun jetzt sicher nicht unsere Löckeli, unsere Lokomotiven entsorgen. Wäre das nicht klug gewesen?
Danke für die Blumen. Wenn du mich als Lokomotiv bezeichnest, natürlich schön zum Hören. Also ich weiss nicht, was da für Gedanken rum sind, aber es ist schon so. Und ich glaube, das ist aber etwas, was man auf die gesamte Wirtschaft kann anwenden, dass alle uns immer sagen, wir müssen alle länger arbeiten. Eigentlich bis 70, hat mir letztens ein Versicherungschef gesagt, bis 70. Aber eigentlich wünschen sich Firmen dann schon, dass du dann irgendwann einmal gehst. Bei uns ist es ja auch so, bei der SRG, da spickst du einfach mit 65 spickst du aus dem System raus. Wenn du das nicht willst, dann musst du das übersteuern. Und eigentlich müsste es umgekehrt sein, oder? Also die Leute, die möchten gehen, müssen sich melden und sonst läuft es einfach weiter. Aber das ist gesamt, das ist nicht ein SRG-Problem, das ist eine gesamte Wirtschaft. Ich glaube, die Wirtschaft hat da wirklich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Alle sagen immer, wir müssen länger arbeiten, wir wissen, wir werden älter. Aber in Tat und Wahrheit wollen sie das eigentlich gar nicht.
Bevor die Blumen endgültig aufhören von meiner Seite, habe ich noch ein bisschen nachgeschaut.
Schön, mach die Blumen überzukommen.
Die Kritiken zu Reto Lipp sind überwiegend positiv und würdigen seine Expertise und seinen Stil. Das ist KI, den ich gefragt habe. Aha. Ich habe Gemini von Google abgefragt. Also, was weißt du eigentlich über den Reto Lipp? Oder? Und dann muss ich also sagen, es sind fast nur Blumen gekommen. Also positive, bewährte Aspekte.
Danke KI.
Seriosität und Expertise. Nachher Interviewstil wird als wohltuend angeschaut, sehr tiefe Branchenkennung, Fokus auf Fairness. Also das ist alles. Da habe ich gesagt, aber hey, Kai, hast du noch etwas Negatives über den Reto?
Was ist negativ
gekommen? Da ist nichts Gescheites gekommen.
Nichts?
Nein!
Wow, so gut. Und Kai macht ja wirklich, die erforscht ja fast alle Dokumente, die es da in der Weltgeschichte umgeht. Das habe ich noch gar nicht gemacht, das muss ich wirklich auch mal machen.
Also ich kann dir das sonst abgeben, ich kann es dir auch noch einrahmen, wenn du willst, oder? So goldig und die Scheibe noch ein bisschen bützeln. Also es ist unglaublich, was du vorgekommen ist, aber ich würde jetzt mal sagen, das, was du vorgekommen ist, wenn ich jetzt rausgehe und die Leute, die Eco-Talk schauen oder auch Eco geschaut haben lang und den Reto Lipp ein bisschen näher kennen, die würden eigentlich das bestätigen.
Das ist sehr schön. Danke vielmals. Also, mein Tag ist gerettet heute. Also,
genau, jetzt komme ich schnell zu einer Kritik.
Jetzt kommt es aber.
Achtung, ja. Aber es ist jetzt meine Kritik. Ja. Das ist nicht eine KI-Kritik. Das ist jetzt meine Kritik. Ja. Und zwar, wenn die Gäste auslesen. Das ist eine Vorfrage jetzt mit der Kritik. Wie funktioniert das ganz genau? Also, auf was für Kriterien sind die Gäste auslesen?
Also, es kommt jetzt mal darauf an, steuere ich eine bestimmte Person, prominente Person an oder steuere ich ein Thema generell an? Also, wollte ich eine wo ich einen CEO in der Sendung hatte, einen Chef von einer grossen Firma. Kürzlich war der CEO da von Swiss Re, eine der globalsten Firmen der Welt. Und der Herr Berger von Swiss Re hat natürlich nicht jeden Montag Zeit. Also ich tue jetzt dem nicht am Donnerstagabend anrufen und sage, hey, am Montag solltest du in die Sendung kommen, hast du dann Zeit. Solche Sachen laufen mit einer Vorlaufzeit von 6 Monaten, manchmal von einem Jahr. Ich habe mal mit dem Nestle-Chef, der Herr Schneider, der jetzt auch nicht mehr Nestle-Chef ist, da haben wir mal 2 Jahre gebraucht, bis wir mal einen Termin hatten, um den anderen. Also da läuft sehr viel im Voraus. Dann gibt es aber einfach Themen. Ich weiß nicht, was du jetzt ansprichst. Wir haben das Thema Erbe zum Beispiel gehabt.
Auf das komme ich jetzt, genau drauf.
Was aber nicht meine Sendung war, das hat mein lieber Kollege Andi Lüscher gemacht.
Ist jetzt interessant, wir haben ja im Vorgespräch überhaupt nicht über das geredet, aber du bringst es jetzt gerade. Also du weißt jetzt, mit was ich komme nachher.
Also mit den Mitarbeitern haben wir schon im Auto gestanden.
Ah, jetzt komme ich raus. Ach, du bist schon ein bisschen
vorbereitet. Sind wir jetzt um das Thema gekommen. Genau. Wie liest man das auf? Ja, also man versucht interessante, gescheite, ausgezeichnete Gesprächspartner zu finden. Und es kommt natürlich darauf an, das Thema Erbe zum Beispiel ist ja jetzt ein weites Feld. Oder? Da kann man Tipps geben, wie tust du vererben. Man kann aber auch sich die Frage stellen, eher was hat eigentlich Erbe mit unserer Vermögensverteilung zu tun, die in der Schweiz sehr, sehr, sehr ungleich ist? Es gibt fast kein Land, das so eine Konzentration von Vermögen hat und eine Ungleichheit wie die Schweiz. Und müssen wir da vielleicht etwas machen? Und könnte das allenfalls über Erbschaften oder eine andere Lösung für Erbschaften sein? Ja, und dann schauen wir mal um, wer hat da in der Schweiz zu dem Thema als Ökonom etwas zu sagen. Nochmal, es ist eine Wirtschaftssendung, es ist keine politische Sendung. Ich möchte sogar... Gut, das ist jetzt nicht mehr meine Sache, das läuft nächstes Jahr dann über meine Nachfolgerin. Aber ich möchte möglichst wenig Politiker in der Sendung haben. Und wenn es Politiker sind, dann müssen es Leute sein, die irgendein Unternehmen führen oder irgendeine Ahnung von Wirtschaft haben. Das andere überlasse ich am Sandro und der Arena. Es zeigt sich auch, dass die Leute bei uns wirklich wirtschaftliche Analysen haben. Und darum sind auch 2 sehr bekannte Ökonomen zu dem Thema in der Sendung gewesen, Herr Völmi und Frau Martinez. Und man kann ja jetzt kritisieren, dass jetzt gerade die dran sind, aber das sind doch, die eine ist bei der ETH, die andere ist bei der Hochschule St. Gallen, 2 sehr renommierte Ökonomen.
Genau, die Frage ist, ob sie genug wissen, um über Erbe zu reden. Was ist die Frage, die ich jetzt an meine Kritik habe? Oder? Also ich habe den ETH-Film selbstverständlich auch schon mehrmals wohl bei mir am Mikrofon begrüßen. Und dort habe ich so das Gefühl gehabt, dass wir strukturierter vorgegangen sind, als jetzt in dieser Sendung vorgegangen ist. Er hat genuschelt dort, weisst, es hat keine saubere Einleitung gegeben. Erbe, wenn man es auf der ganzen Breite geben will, ist halt wirklich ein weites Thema und ein weites Feld. Eigentlich ist der Einstieg in die Sendung hat überhaupt nicht geklappt. Oder? Weder von ihm noch von der Frau Martinez, die von der ETH hergekommen ist. Und das ist der Moment, ich glaube, in der Gesellschaft, wie wenn man jemanden kennen, oder? Nach 3 Sekunden sagt man, ja, der ist sympathisch oder nicht sympathisch. Oder? Und bei so einer Sendung, denke ich mir, das ist eben auch der Fall, oder? Wenn der Einstieg ein bisschen in die Hose geht. Oder? Und das war dort für mich der Fall gewesen. Aber ich will jetzt nicht Kritik an dieser einzelnen Sendung.
Ja. Sondern das Problem ist, ich war bei dieser Sendung wirklich nicht in Charge gewesen. Ich bin jetzt 2 Wochen nicht mehr auf der Redaktion gewesen. Ich habe bei dieser Vorbereitung nichts zu sagen. Ich habe sie noch nicht mal ganz geschaut, weil ich keine Zeit hatte. Das passiert mir sonst eigentlich nicht. Das ist jetzt, glaube ich, die einzige Sendung, die ich nicht geschaut habe. Aber die Einstieg habe ich eben geschaut. Und den Einstieg habe ich jetzt ausgesprochen gut gefunden. Ich habe nämlich gestern einen Podcast-Workshop gegeben und wir haben uns dort sehr stark über Einstieg von Sendungen unterhalten. Und ich habe das jetzt gut gefunden, dass wir die Leute fragen, die beiden hochdotierten Professoren am Anfang fragen, wie steht es eigentlich bei Ihnen mit einem Erbe? Und Frau Martinez hat gesagt, ich bin die einzige Tochter und da ist es relativ problemlos. Und der andere hat gesagt, der Herr Völmi, ich habe eine Familie, die ein Unternehmen hat und wir sind, glaube ich, mehrere Kinder. Und dann wird es schon mal ein Problem geben. Wer jetzt was überkommt und wie man das aufteilt, da wird schon kompliziert. Da habe ich jetzt eine interessante Aussage gefunden, weil es am Schluss natürlich, jedes Thema hat immer auch einen persönlichen Bezug, auch wenn man Professor ist und das Gefühl hat, man macht das ganz objektiv und ganz faktenbasiert. Letztlich hat alles eine persönliche Komponente, auch das.
Aber bleiben wir jetzt bei der Einladung, bei den Gästen. Es geht jetzt nicht eigentlich nur um die Sendung, oder? Hat man... Wenn du jetzt mal mit gleich zu dieser Sendung, hätte man da andere Gäste können einladen können, die im Prinzip näher an dieser Erbgeschichte dran gewesen wären.
Also Frau Martinez beschäftigt sich etwa seit 10 Jahren mit dem Thema Vermögensverteilung, Einkommensungleichheiten. Das ist die Top-Ökonomin zu dem Thema in der Schweiz, muss man einfach sehen. Und der Herr Völmi vielleicht weniger auf dem Thema, aber er ist einer von der renommiertesten Ökonomen in dem Land. Und wieso sollen die beiden nicht zu dem Thema reden? Man kann natürlich auch irgendwie einen Steuerberater zu dem Thema einladen, selbstverständlich. Das ist dann aber eine ganz andere Sendung. Also von dort her, ich glaube, wir tun uns sehr stark überlegen, wen wir einladen. Das ist schon so. Aber eine Wirtschaftssendung ist es jetzt nicht so wie in der politischen Sendung, wo sich jeder ans Mikrofon drängt. Manager und gerade Top-Manager haben heute eine unglaubliche Angst, sich müssen irgendwie zu exponieren. Die halten sich an ihr PR-Text, das eine Kommunikationsabteilung in wochenlanger Arbeit vorgeschrieben hat. Und das macht es einfach uninteressant. Es ist gar nicht so einfach, Leute zu finden. Jetzt auch gerade zum Thema Erben, die sich exponieren zu dem Thema. Das ist gar nicht so einfach. Abgesehen davon, dass wir jetzt nur noch eine Abstimmung haben zu dem Thema. Es wird dann sofort gerade wieder politisch und nein, da möchte ich mich lieber nicht äußern. In der Schweiz haben wir sowieso eine totale Risikoaversion von Leuten. Fast niemand getraut sich mehr irgendwie etwas zu sagen. Und jetzt nicht wegen der Meinungsfreiheit, das ist ja dann noch ein anderes Thema. Aber Leute, die an der Börse eine Firma haben, die sind heute so etwas von eingeschränkt, die können eigentlich überhaupt gar nichts mehr sagen. Und das macht es dann sehr oft sehr uninteressant. Ich bin immer froh, wenn jemand jetzt wie zum Beispiel der ein grosses Kränzchen für den Herrn Berger von Swiss Re. Jemand, der ein bisschen etwas von sich herausgibt als Top-Manager von einer börsenkotierten Firma. Das ist gar nicht so einfach. Das haben die Leute haben das Gefühl, ja, da kommt jetzt jeder gerade in die Sendung und redet frei von der Leber weg. Das ist leider nicht der Fall.
Der Trump hat ja gesagt, er würde gerne die Quartalsergebnisse abschaffen, oder? Wäre das nicht auch etwas in die Richtung sinnvoll, dass nicht immer permanent man jede Sekunde muss überlegen, was sage ich überhaupt? Und wenn ich den Vertrag unterschreibe, dann habe ich in 3 Wochen schon ein Problem, weil dann kommt das Quartalsergebnis wieder raus.
Die Idee finde ich jetzt gar nicht so dumm, auch wenn sie von Herrn Trump kommt. Weil das Problem ja ist nicht nur, dass Leute nichts sagen können, sondern das Problem ist auch, dass die immer so unter Druck sind, ständig müssen bessere Resultate machen. Und wenn sie ein bisschen schlechter sind, dann nachher geht der Aktienkurs über. Und das treibt uns in eine Kurzfristigkeit rein, die sehr schlecht ist. Weil was sich immer zeigt, ist, dass Familie für die Firmen eigentlich viel, viel besser am Schluss langfristig gesehen operieren, weil sie die Langfristigkeit haben. Und die Langfristigkeit haben sie, weil sie sich nicht an Quartalszahlen irgendwie halten.
Du hast gerade von Ergebnissen geredet. Schauen wir das Ergebnis an, zum Beispiel von einer UBS. Quartalsergebnis hervorragend, tipptopp. Quartalsergebnis von der Deutschen Bank hervorragend, tipptopp. Quartalsergebnis von einer Firma Mercedes, Autoindustrie, katastrophal. Und so weiter. Das könnte man jetzt weiterziehen, dass man sagen kann, eigentlich eine Bank, die eigentlich nichts produziert. Oder? Das sind Haufen Computer.
Und sag ein paar das Leute. Nicht der Bank, dass sie nichts produzieren. Gehen dir an Gurgeln.
Ja, ich weiss es, dass sie mir an Gurgeln gehen, wenn ich ab und zu Bitti-Betti mache, wenn ich wieder etwas von der Wot oder weil ich sie nämlich brauche. Das ist jetzt einfach Fakt so. Aber wenn man die Ergebnisse anschaut, wenn wir mal sagen, Dienstleistung versus Industrie, einfach jetzt mal global gesagt, dann ist halt das schon brutal, dass die im Dienstleistungsgewerbe drin sind, das sind die grossen Gewinner. Und die wirklich noch etwas machen und einen Schraubenzieher in die Finger nehmen, die sind im Argen.
Das ist eben das Fatale von Herrn Trump, dass er nicht versteht, dass er heute eine moderne Industriegesellschaft eigentlich hauptsächlich aus Dienstleistungen beruht. Die Einzigen, die er bestraft mit seinen Zöllen, sind die ein Produkt haben. Eben die Autofirmen zum Beispiel oder die Schweizer Technologiefirmen, die irgendein gutes Produkt haben. Die bestraft er. Und die anderen natürlich, die Technologiefirmen dieser Welt, die Microsoft oder auch die Banken selbstverständlich. Oder auch zum Beispiel mit Herrn Bergen, wenn ich den nochmal zitieren darf, Versicherungsbranche. Auch Versicherung ist eine ganz wichtige Branche in der Schweiz, die sehr unterschätzt wird. Sie sind eigentlich wichtiger als Banken inzwischen. Jedenfalls ist die Wertschöpfung pro Mitarbeiter bei den Versicherungen höher als bei den Banken. Also eine ganz wichtige Branche für die Schweiz. Und die sind natürlich nicht durch die Zölle getroffen. Also man tut für die Dienstleistungsbranche, die es vielleicht sowieso ein bisschen einfacher hat, tut man noch belohnen, indem man keine Zölle auf sie hat, aber diejenigen, die wirklich noch etwas produzieren, die bestrafen wir auch noch mit diesen Zöllen. Das ist einfach absurd natürlich.
Hast du irgendwelche Hintergrundinformationen, warum die Schweiz 39% Zoll muss zahlen in den USA?
Ja, weil es ist ganz einfach. Wir haben 39 Milliarden Defizit mit den USA. Der Trump hat die 39 Milliarden gesehen. 39. Und hat gesagt, okay, denen gebe ich jetzt 39%. Also pro Milliarde 1%.
Wir reden von der Bilanz, von der Handelsbilanz.
Genau. Und so läuft das ganz einfach.
Und dort hat er ja die ganze Dienstleistung eben nicht eingerechnet. Also,
genau.
Wir haben zum Beispiel hier ein Google-Abi, oder, wo, genau. wir Google Cloud genau. brauchen. Und dann komme ich jeden Monat komme ich eine Rechnung über in US-Dollar, glaube ich sogar. Und muss das sogar noch ducken. Oder?
Ja, genau.
Also, und das hat er nicht eingerechnet.
Würden wir das einbeziehen, hätten wir gar kein grosses Defizit mehr. Dann wäre eigentlich die ganze Sache vom Tisch. Ich meine, die 39% ist wirklich absurd. Wir haben wirklich ein Problem jetzt in diesem Land. Wir sind ein Hochlohnland. Wir sind ein stark Frankenland, also eine starke Währung, vielleicht sogar eine zu starke Währung. Und dann haben wir jetzt auch noch die höchsten Löhne von Europa, fast weltweit die höchsten Löhne. Das ist natürlich eine unhaltbare Situation. Und das Problem, oder das Positive jetzt noch ist, dass ein grosser Teil noch ausklammert, ist nämlich die ganze Pharmabranche. Das ist dann noch wieder ein anderer Fall. Die Hälfte von unseren Export in die USA. Die Pharmabranche, die sind bis jetzt noch nicht belastet. Die werden zwar ständig bedroht, das könnte noch kommen mit den Zöllen, aber bis jetzt ist noch nicht gekommen. Weil es natürlich ein bisschen absurd ist, wenn du die Kranken noch bestrafst, indem du denen noch Zölle auf Medikamente tust. Das muss sogar der Trump merken, dass er das Problem bekommt. Abgesehen davon, dass ich gerade heute gelesen habe, dass er auf einem Tiefpunkt von seiner Popularität ist, im Moment gerade, kann man gerade nachlesen.
Ich glaube immer der Statistik, die ich selbst gefälscht habe.
Oder? Es ist eine Economist-Umfrage, was auch immer das will heissen, aber immerhin ist es ein Economist, ein renommiertes Blatt. Jedenfalls steht er nicht so gut an, der wollte sich jetzt nicht noch mit allen Kranken in den USA auch noch anlegen.
Reden wir schnell von der Währung. Oder? Also, die Schweiz ist eine stabile Währung, eine starke Währung. Wer vor 40 Jahren irgendwie mal Dollar gekauft hat, hat heute noch ein Viertel von dem, was er damals hatte. Also kann ich sagen, wenn jemand eine Million hatte, damals in Dollar in den USA, hat er heute in Franken gesehen, noch 250'000 Franken. Oder? Mhm. Das ist ja eigentlich ein totales Armutszeugnis. Es funktioniert am China, ist immer noch die grösste Volkswirtschaft der Welt. Wir sind das nicht, also wir müssen uns ein bisschen umschupfen. Aber eigentlich könnten wir doch stolz darauf sein, dass wir so ein grosses weltweites Vertrauen geniessen, dass die Leute sagen, wenn es stürmt, dann gehen wir in die Schweiz und dann gehen wir in die Schweizer Franken rein. Das ist doch toll.
Sehr, sehr toll. Ich sage immer, eine starke Währung ist eigentlich super. Besser eine starke Währung als eine Währung, die ständig absackt. Von dort her positiv. Und das Positive, und das sind natürlich viele Firmen vielleicht nicht der Meinung, aber das Positive ist natürlich, dass die Währung auch dazu führt, dass wir so erfolgreich sind. Weil es zwingt Firmen dazu, wirklich effizienter zu werden, innovativer zu werden. Weil das, was nämlich jetzt in Amerika passiert, nämlich auch mit den Zöllen, und das unterschätzt man völlig, der Zoll ist ja nichts anderes als ein Schutz. Ein Schutz vor der Konkurrenz. Also die amerikanischen Firmen, die sagen jetzt, oh, so lässig, jetzt sind wir geschützt vor der Konkurrenz. Ne? Die Europäer müssen da 15% zahlen. Da kann ich ja als Amerikaner 10% aufschlagen und ich bin immer noch günstiger und ich muss mich auch nicht gross anstrengen. Ich muss nicht innovativ werden. Also die amerikanische Wirtschaft wird da mittelfristig ein Problem bekommen. Und das ist genau das Gegenteil, was wir haben. Wir haben so eine starke Währung, die unsere Firmen zwingt, permanent fitter zu werden. Das hat Schneider-Ammann damals als Wirtschaftsminister immer gesagt. Das ist unsere Fitnesskur. Viele Firmen werden das nicht so lustig finden, wenn sie ständig in eine Fitnesskur gehen. Aber es ist tatsächlich etwas, was unsere Innovation und unsere industrielle Kraft auch antreibt. Also besser eine starke Währung als eine schwache Währung.
Es trifft jetzt ein paar Unternehmungen, vor allem die industriell tätig sind. Feinmechanik, Mechanik, Elektronik vielleicht auch noch ein bisschen.
Eben, wir sind doch im Kanton Solothurn, das
ist
sehr stark.
Das Studio ist im Kanton Solothurn, genau. Ganz genau. Und das ist dort ziemlich übel. Mhm. Und da stellt sich jetzt einfach die Frage von der Industriepolitik beispielsweise. Also jetzt fängt man ja wieder an zu rufen, also das ist ja etwas, was vielleicht nicht ganz so toll ist, dass wenn es dann wirklich als Lebendiger geht, dann ruft man wieder nach dem Staat. Wir haben ja hier auch Stahlwerke in der Nähe, das ist Gerlafingen heisst das, ist das legendäre Stahlwerk, das rezykliert, also wird nicht eigentlich neu produziert, sondern wird alles eingeschmolzen und nachher wieder Neues daraus gemacht. Etwas sehr Sinnvolles, aber die schreien jetzt auch nach dem Staat. Und Politiker, die gerne sich im Vordergrund spielen, helfen dort schön mit. Und wenn man schaut, um wie viel das es geht, also wir reden jetzt glaube ich über 4,5 Millionen im Moment, was darum geht. Und wenn man die Defizite anschaut, die wirklich fahren, dann ist das wie ein Tröpfchen auf einen heißen Stein. Wie sinnvoll ist es, überhaupt Industriepolitik zu machen? Oder sollte sich eigentlich der Staat nicht total daraus halten und sagen, wenn es dir nicht gut geht, hast du ein Problem, dann putzt sie halt?
Also ich glaube, wir können gar keine grosse Industriepolitik machen. Woher soll das Geld herkommen, um eine grosse Industriepolitik zu machen? Das ist einmal das eine. Und es ist auch nicht sinnvoll, weil der Staat ja auch nicht weiss, welche, das sieht man jetzt sehr gut in China, oder? Die haben die Industriepolitik permanent gemacht. Die sagen immer, dort wollen wir es Nummer 1 sein, dort wollen wir es Nummer 1 sein. Resultat sind irrsinnige Überkapazitäten, Geisterstädte und sehr viel Geld, das unnötig ausgegeben wird. Ich glaube, das ist wirklich keine gute Idee. Nur, es gibt natürlich gewisse sensible Branchen, wo man heute natürlich darüber diskutiert. Jetzt das zum Beispiel mit den seltenen Erden. Wir sind ja total abhängig von China. Europa ist total abhängig. Wir haben alles exportiert nach China. Wir haben viele wichtige Industrien exportiert nach China, weil es natürlich alles viel billiger war und weil die der Umwelt weniger Sorge tragen. Die seltenen Erden könntest du zum Beispiel easy auch in Europa finden. Aber die ganze Umsetzung, die Gewöhnung führt zu sehr viel Umweltverschmutzung, ist sehr schwierig, ist heikel und wir haben das einfach ausgelagert. Jetzt kann man sich fragen, soll man das einfach so lassen oder soll man aus sicherheitspolitischen Bedenken, aus Bedenken, wir werden abhängig und erpressbar, doch halt sagen, wir in Europa wollen auch solche Produktion da haben. Das andere Beispiel ist zum Beispiel Antibiotika-Firmen. Es gibt in Europa noch eine Antibiotika-Firma, die ist in Österreich von Sando, die Antibiotika herstellt. Und die sind nur dort geblieben, weil der österreichische Staat Millionen versprochen hat. Da haben sie ein neues Werk nochmal gebaut. Mit grosser Unterstützung vom österreichischen Staat. Wir müssen dem österreichischen Staat danken, dass die Steuergelder für das einsetzen. Dadurch haben wir da noch eine Antibiotika-Fabrik in Europa. Sonst müssen wir alles aus China beziehen oder aus irgendwann anderen Ländern. Also Industriepolitik finde ich nicht sinnvoll, aber es gibt vielleicht gewisse kritische Branchen, wo man vielleicht sich doch überlegen sollte, und das hat sich ja jetzt gezeigt in den letzten Jahren, ist es so sinnvoll, wenn man das einfach am Markt überlässt? Weil der Markt geht einfach dort an, wo es am billigsten ist.
Ist Kurzarbeitsentschädigung auch ein bisschen Industriepolitik? Also, wenn wir das Gesetz anschauen, dann heisst dort Kurzarbeit 12 Monate. Und dann hat man das jetzt mal dauernd auf 18 Monate aufgesetzt.
Sind wir dann schon bei 24, oder?
Und haben gesagt, die 6 Monate brauchen die Firmen und jetzt gehen wir 24 Monate. Und dann stelle ich mir vor, ich habe einen Mitarbeiter 24 Monate daheim. Und nachher nach 24 Monaten sage ich, hier, daher, wir arbeiten jetzt wieder zusammen. Oder? Dann weiss ich nicht einmal mehr, wie das richtig geht. Ist nicht 24 Monate eben auch Industriepolitik?
Absolut. Das ist auch,
und zwar eigentlich Spritzkanne Industriepolitik?
Bis zu einem gewissen Grad kann man das als Industriepolitik machen. Wobei, man muss sagen, es heisst Kurzarbeit, es heisst nicht No-Arbeit. Also die meisten können dann noch vielleicht 50% arbeiten und es wird dann einfach noch aufgestockt. Also das ist nicht so, dass dann die gar nicht mehr können nach 2 Jahren. Man kann sich schon fragen, ob 2 Jahre nicht auch sehr, sehr lang ist, die Finanzierung. Und wenn eine Firma 2 Jahre lang quasi nicht mehr funktioniert, funktioniert sie jemals normal? Das kann man sich fragen. Aber ich glaube, jetzt in dieser Situation, wo wir die Zölle haben, in dieser Situation, solange wir die Zölle haben, dass man versucht, Firmen über Kurzarbeit durchzuretten, bis wir dann irgendwann endlich einmal den Deal haben. Wir können ja am nächsten Januar den Herrn Trump in Davos empfangen offensichtlich. Er legt ja sehr grossen Wert darauf da. Vielleicht müssen wir ihn dazu zwingen, vielleicht im Goldeneye, das liebt er ja. Können wir es noch ein bisschen goldiger machen, das Goldeneye, wo ja nicht gelaufen ist lange Zeit in Davos. Ich bin oft im Goldeneye gewesen, am WEF. Wir können ihn ja jetzt dort einquartieren und ihm sagen, jetzt machen wir aber die Unterschrift unter den Vertrag, den Deal, spätestens im Januar, wenn wir den Deal haben.
Also vielleicht gegen 0%
müssen wir mal ein bisschen mehr auftreten. Auch. Wir sind ja immer so, sagen immer alle, wir müssen stärker gegen Europa sein. Ich höre nie jemanden, der sagt, wir müssen stärker sein gegen die USA. Wir lassen uns einfach nicht alles gefallen. Die Schweizer Bevölkerung ist übrigens sehr, sehr kritisch. 2/3 der Schweizer sagen eigentlich keine Konzessionen mehr an die USA, weil wir lassen uns doch nicht immer auf den Kappen rumtanzen. Wir sind doch das Volk von Wilhelm Tell. Ausgerechnet am 1. August, die grossen Helden, die gegen die Habsburg gekämpft haben, lassen uns von den Amerikanern unterbuttern. Das ist doch unglaublich. Eigentlich.
Gehen wir in ein ganz komplett anderes Thema rein, wo wir auch schon miteinander angeschaut haben, in einem der letzten Gespräche. Das ist die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Wenn ich mich überlegen, wenn ich mich vorbereitet habe für ein Gespräch vor 3 Jahren und wenn ich mich heute vorbereite, dann merke ich, dass ich selber Anwender geworden von der KI, also von dem Prompting, sei das bei Gemini Google oder sei das bei ChatGPT etc. Also ich würde sagen, auf der Oberfläche oben von künstlicher Intelligenz, das geht ja noch nicht wahnsinnig weit, aber es hilft mir doch extrem. Ich will noch ein zweites Beispiel machen. In der Familie hat jemand in Basel-Land ein Einfamilienhaus verkauft und dann wollte wissen, wie sehen eigentlich die Steuern aus? Was muss ich für Grundstückgewinnsteuern zahlen? Wie ist das in Basel-Land? Besitzesdauerabzüge und all das Zeug, oder? Und da hättest du natürlich bis jetzt hat man, einen Treuhänder gefragt, oder? Und der hat 2000 Franken Rechnung gestellt und hat gesagt, lass mal, das funktioniert so und so, du musst dann so und so viel zahlen, oder? Jetzt gehe ich zu KI, gebe ein, das Haus ist dann gekauft worden, es ist, so viel ist der Verkaufspreis, so viel habe ich es damals gekauft und so weiter. Und dann kommt eine perfekte Analyse mit allem drum und dran.
Aber ist sie perfekt? Stimmt es
ja, das ist eine andere Frage. Also in dem Fall
ganz haben wir das wichtige noch, Frage.
In dem Fall haben wir das überprüft und es hat perfekt gestimmt. Oder? Es hat absolut perfekt gestimmt. Also das heisst, die 2000 Franken habe ich nicht mehr zahlen, oder ich, also bei meiner Familie, an den Treuhänder oder den Jurist, der das angeschaut hätte. Also, es hat schon Einzug gefunden, jetzt auch in mein Leben. Wie sieht das bei dir aus?
Bist du effizienter geworden? Bist du jetzt viel effizienter geworden? Und was machst du mit der Zeit, die du jetzt gewonnen hast, offensichtlich?
Du bist jetzt eine Gegenfrage, ich habe dir nachher Antwort. Jetzt habe ich jetzt erst gefragt. Ist gut. Okay. Ich habe dich gefragt.
Es ist immer gut, wenn man Gegenfragen
stellt. Brauchst du es auch? Und du hast sehr viel Kontakt mit Wirtschaftsführern. Hast du dort das Gespür, jawohl, das hat schon zugeschlagen?
Ja, das ist die grosse Diskussion im Moment. Ich habe mich jetzt gerade vorbereitet auf einen Anlass nächste Woche im Kanton Schweiz, wo wir genau diese Fragen alle diskutieren, weil da gibt es wirklich zwei Meinungen. Die eine Meinung sagt, das wird unsere ganze Wirtschaft revolutionieren und es wird vor allem wahnsinnig viele Jobs kosten in gewissen Bereichen. Und es gibt die anderen, die sagen, nein, dank dieser künstlichen Intelligenz wird unser Wohlstand massiv steigen. Dann haben wir mehr Geld zur Verfügung, wir haben mehr Freizeit und es wird alles wunderbar. Ich glaube, beides ist problematisch. Aber ich muss dir übrigens noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe einmal, wo WhatsApp hat künstliche Intelligenz plötzlich auch drin gehabt. Und dann habe ich mich mal gefragt, meinen Namen hineingeben. Wer ist das? Und dann kommt als Resultat, dieser Mann ist der Präsentator einer der erfolgreichsten Kochsendungen des Schweizer Fernsehens. Er hat schon mehrere Kochbücher geschrieben und ist ein sehr begnadeter Koch. Das Lustige ist, ich kann überhaupt nicht kochen. Das habe ich wirklich super gut gefunden. Das ist aus all den Sachen, die man macht, hat es geheißen, der Lipp ist ein super Koch. Und das habe ich, da habe ich gedacht, wow. Und dann ist aber lustigerweise, nach 3 Wochen habe ich das nochmal gefragt und nach 3 Wochen ist plötzlich das Richtige drin gewesen. Also das heisst, die künstliche Intelligenz verbessert sich wahnsinnig als andere.
Also du hast der künstlichen Intelligenz gesagt, nein, das stimmt nicht.
Ich habe das gedacht, wow, das ist jetzt wirklich lustig.
Aber hast du es korrigiert?
Ich habe es nicht korrigiert.
Weil die Modelle, die lehren ja,
oder? Genau, ich habe einfach gewartet, nach 3 Wochen nochmal gefragt und dann plötzlich ist das...
Aber da hätte irgendjemand etwas müssen sagen.
Offensichtlich.
Du hast wahrscheinlich das irgendjemand
gesagt. Nein, ich glaube eher, dass die künstliche Intelligenz, vielleicht hat es jemand eingegeben oder die künstliche Intelligenz hat noch eine zu kleine Informationsbasis gehabt und hat weitere Sachen geschluckt, verschlungen, die Texte. Und nachher hat es den Text aus unseren Pressemitteilungen und was sonst noch so im Internet rum war, über mich integriert gehabt dann. Und dann ist es schon viel besser gewesen. Also das lernt, das wird wahnsinnig. Und man sieht jetzt, am letzten Sonntag ist eine Studie von der KOF, vom KOF-Institut, Konjunkturforschungsstelle von der ETH. Und die sagen eigentlich, und das finde ich schon bemerkenswert, dass bereits in den letzten 2 Jahren man eine Zunahme sieht von Arbeitslosigkeit in gewissen Jobs, wo man eigentlich noch vor 5, 6, 7 Jahren einen richtigen Fachkräftemangel gehabt hat, dass gewisse Jobs bereits heute darunter leiden. Ich habe zum Beispiel mit der Swiss Life Personalchefin kürzlich geredet und die hat gesagt, wir haben heute auf Ausschreibungen 3-mal mehr Bewerber als noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Also auf dem Arbeitsmarkt passiert bereits jetzt ziemlich etwas und ich finde, dass das medial ziemlich unterschätzt wird, was da passiert. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist jetzt seit einem Jahr arbeitslos und findet keinen Job, ist 47 und ist genau in so einem Bereich. Er ist in der Logistik, das Management von Logistik, alles über den Computer. Sein Job hat man einfach nach Polen versetzt und deshalb ist er arbeitslos geworden und findet im Moment keine Stelle. Auch weil natürlich die Personalabteilungen mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Das muss man natürlich auch sagen. Die lassen alles über künstliche Intelligenz laufen. Und wenn du die Triggerwords nicht drin hast, dann gehst du von Anfang an schon mal raus und hast überhaupt keine Chance. So. Und es ist sogar so, dass RAF, das finde ich eigentlich gut, RAF macht es, RAF in Zürich jetzt zum Beispiel, kenne ich jetzt nur, schickt Leute in Kurs, wie sie die künstliche Intelligenz übertölpelt, wenn sie einen Brief, einen Bewerbungsbrief oder ein Bewerbungsformular schreiben, damit sie überhaupt mal eingeladen werden. Zu einem Video, heute wird alles über Video dann noch gemacht, man lädt die Leute gar nicht mehr ein. Erst die letzten Kandidaten hat man noch ein, vielleicht die zwei letzten oder die drei, sonst läuft alles über Video. Also ja, der Arbeitsmarkt verändert sich dramatisch und ich finde, dass das unterschätzt wird im Moment.
Bei der künstlichen Intelligenz wird ja auch Geld investiert ohne Ende. Das ist gar keine Diskussion. Also wenn jetzt du vermutlich eine Hypothek willst von der UBS oder sonst von einer Bank in der Schweiz, dann musst du die ziemlich abziehen, du musst alles bringen und so weiter. Aber bei den künstlichen Intelligenzbuden, dort geht man ja nicht mehr von Millionen, da geht man nur noch von Milliarden. Ja. Und die bauen Rechenzentren auf, die zum Teil mehr Strom brauchen als eine ganze Stadt. Also da reden wir von einem absoluten Wahnsinn, von einem Hype kann man eigentlich reden. Und OpenAI war bis jetzt eine nicht kommerzielle Firma gewesen. Neu ist jetzt das aufgetrennt worden, also in einen nicht kommerziellen Verein. Und in einer Firma, die jetzt darf voll kommerziell sein. Und da kommt jetzt meine Frage. Also wenn ich heute etwas reinchattere bei ChatGPT oder bei Gemini oder so, dann kostet mir das ja nichts. Ich kann einfach reinchattern und dann kommt eine Antwort. Aber es ist ja eine Frage von der Zeit, bis das zu einem finanzierten Modell muss werden. Also wenn wir jetzt sehen, dass die Firma jetzt plötzlich einen Haufen Geld verdienen und nicht einfach altruistisch funktionieren will, dann kommt das ja irgendeinmal.
Also es gibt ja viele Modelle, die du schon heute kannst zahlen. Also
ja, man zahlt schon, aber nie in diesem Umfeld.
Das. Ja, sicher. Das ist ein Scheck auf die Zukunft.
Eben, also das heisst eigentlich, wir stellen unsere ganze Gesellschaft umstellen auf die künstliche Intelligenz und dann, wenn wir umgestellt haben,
sind wir abhängig.
Dann kommt der Scheck nachher, oder?
Genau.
Sagt, also nicht, dann komme ich über, ich muss einen ausfüllen,
der
Scheck.
Und der Scheck kommt aus Amerika.
Der kommt aus Amerika. Mhm. Einmal mehr. Mhm. Wieso sind eigentlich die Amerikaner immer voraus? Also, wieso haben wir
das nicht? Ist ja das Unglaubliche beim Herrn Trump. Der Trump will zurück zu den 50er Jahren, zu den alten Autos, der will die Autoindustrie wieder an. Dabei sind die Amerikaner in den Zukunftsthemen 100-mal weiter als die Amerikaner, als die Europäer, haben all die wichtigen Konzerne in diesem Bereich sind in Amerika. Also, in den Zukunftsthemen, dort, wo wirklich Musik spielt, ist ja Amerika total vorne. Und er will mit seinen Zöllen zurück in die 50er Jahre. Das ist das total Absurde, dass er noch nicht gemerkt hat, dass die Welt eben heute aus Dienstleistung, also, aus dem besteht.
Jetzt sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema Trump gelandet.
Nein, es ist einfach aber interessant, wie man das total unterschätzt, dass wir heute eine wissensbasierte Dienstleistungsgesellschaft sind, die eigentlich auf der IT beruht. Und noch viel mehr wird auf der IT beruht.
Aber warum setzt das die Schweiz nicht entsprechend um? Warum ist Google nicht in der Schweiz gegründet worden? Das ist eine Standardfrage, die ich mit mir seit Jahren um eine andere Welt sehe.
Dass wir eigentlich Top-Universität haben. ETH ist die beste Universität in Europa, auf dem Kontinent. Aber was wir nicht haben, sobald ein Start-up da ist, mein Götti-Bub zum Beispiel ist jetzt gerade in einem Robotics-Startup angefangen. Er hat jetzt gerade ETH-Abschluss gemacht in Robotics. Hat einen unglaublichen Lohn als Praktikant in so einer Startup-Firma. Und das sind 30 Leute, kleine Firma, die das jetzt erprobt. Aber die nächste Finanzierungsrunde wird schon schwieriger werden, weil wir haben keine Risikofinanzierung, obwohl wir eigentlich Haufen Banken haben, aber die Banken sind risikoavers inzwischen. Wir haben keine richtige, die zweite, also quasi die Gründung eines Startups, das funktioniert, aber wenn man dann das kommerzieller machen will, wenn man mehr Geld braucht, dann wird es schwierig. Und in Amerika ist das sehr viel einfacher. Ne? In Amerika findest du Investoren, bei uns sind Investoren schwierig. Bei uns läuft eben vieles über Bankkredit, in Amerika viel weniger über Bankkredit, viel mehr auf dem Kapitalmarkt, Investoren, die sich mit Aktien beteiligen und so weiter. Und das führt einfach dazu, dass wir den zweiten Schritt nicht machen, von einem Start-up dann zu einer wirklich grösseren, erfolgreichen Firma. Das ist immer ein Problem.
Also gibt es ein ganz wunderschönes Beispiel von alter Zeit. Das ist, wo BBC noch BBC war, bevor sie ABB war, ist der Liquid Crystal erfunden worden bei der BBC. Mhm. Und dort hat sich das ganze Management am Kopf gekratzt und gesagt, was kann man mit dem machen? Wahrscheinlich nicht viel Gescheites. Und hat die Patente mehr oder weniger fräsen. Und was haben die Amerikaner daraus gemacht und die Chinesen daraus gemacht? Also ohne LCD würde heute gar nicht mehr gehen. Oder? Es gäbe keinen Pixel, der würde leuchten. Und das war die Basiserfindung von der BBC. Also furchtbar, was man eigentlich hat, eigentlich Logo Und warum hat man es nicht gelernt? Also, nehmen wir an, das ist jetzt 40 Jahre alt. Nehmen wir Apple, Amazon.
Aber man muss eben auch sehen, das Problem ist, dass Amerika, der Kapitalmarkt, ist so gross. Und Europa könnte dem wirklich etwas entgegenhalten, wenn eben wir einen europäischen Kapitalmarkt hat, wenn nicht jedes Land seine eigenen Gesetze und seine eigenen Finanzwesen hätte. Das ist das Problem, dass es einfach keine Kapitalmarktunion gibt im Moment. Wir hätten zwar als Potenzial, 450 Millionen sind einfach mehr als 350 Millionen, aber weil wir immer noch in einzelnen Staaten denken, können wir einfach dem nichts entgegensetzen. Der amerikanische Finanzmarkt ist einfach viel grösser. Dass die Möglichkeit, dort Kapital aufzunehmen, ist einfach einfacher als da. Wir Schweizer sowieso, wir sind ja total, wir müssen uns immer absichern, wir sind das Land von der Versicherung. Ist ja gut, das ist ein riesen Business, Versicherungsbusiness. Aber es ist die Absicherungsmentalität, die wir haben. Wir haben einfach eine andere Mentalität.
Also, aber
und das Problem ist auch, dass in der Schweiz jemand, der mal gescheitert ist, der ist dann wirklich
genau
gescheitert.
Genau, oder? Genau. Das ist wahrscheinlich das ganz große. Nehmen wir Apple zum Beispiel, oder? Der Jobs und der Wozniak, wo das zusammen gegründet haben. Der Jobs als begnadeter Marketier und der Wozniak als geistiges Hirn dahinter, das erste Betriebssystem auf dem 6502-Prozessor geschrieben hat. Und der Apple 1 und später der Apple 2. Und dort war ja noch nichts mit Fremdkapital, oder? Sondern die haben das in der Garage zusammen. Und der Jobs ist dann wirklich, hat die Platine unter den Arm genommen und ist von einem Lädchen zum anderen gegangen und gesagt, willst du das hier nicht aufkaufen? Und wenn man anschaut, der Jobs, oder, der hat ja so viele Ups und Downs gehabt, oder? Der ist ja von reich bis bankrott, wieder bis reich, wieder bis fast bankrott und bis er dann endgültig sehr, sehr reich ist, wo ist viel passiert, aber man hat ihn eigentlich nie wirklich lockieren. Man hat vielleicht mal ein bisschen aufs Abstellgleis, aber nie wirklich lockieren. Und in der Schweiz, wenn da jemand wirklich mal ein Problem hat und sagt, oh, jetzt habe ich 50'000 Franken ins Sand gesetzt, dann zeigen alle mit den blutten Fingern.
Ich habe von einer, ich glaube, sie heisst Lea von Bitter, jetzt bin ich gar nicht mehr ganz sicher über den Namen, die auch so ein Start-up hatte. Wir haben sogar im ECO mal einen Bericht über sie. Und die ist gescheitert mit dem Start-up. Die hat jetzt ein Buch geschrieben, ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ein interessantes Buch. Was passiert in der Schweiz mit jemandem, der ein Start-up hat, wo viele gut findet, wo dann plötzlich scheitert. Und sie hat sogar müssen also aufs Raff gehen, weil sie am Schluss kein Geld mehr hatte. Sie hat versucht, allen Gläubigen noch irgendwelche Geld zurückzuholen. Am Schluss ist sie da gestanden, dann hat Geld müssen aufs Raff. Und haben müssen auf dem Raff erklären, wie ist jetzt das gewesen und warum müssen sie jetzt aufs Raff? Und eigentlich sind sie ja selbstständig, sie haben sie überhaupt Zugang zum Raff. Das ist schon verrückt in der Schweiz. Ich finde das super, dass sie darüber ein Buch schreiben. Ich kann sogar eine Sendung mit ihr machen. Es hat sich jetzt nicht mehr gelangt. Vielleicht macht das dann meine Nachfolger. Das wäre wirklich mal ein Beispiel, wo man sieht, eine erfolgreiche Frau, auch aufgejubelt, vielfach dargestellt in den Medien als super Start-up. Und dann ist irgendetwas hat nicht funktioniert. Das Ganze ist gefloppt, auch als Produkt, glaube ich, gefloppt. Und dann lässt man sie gehen. Und ich weiss jetzt nicht, ob die irgendwie in der Schweiz wahrscheinlich nochmal eine zweite Chance überkommt. In Amerika würde sie wahrscheinlich wieder, sofort wieder ins nächste Start-up gehen. In der Schweiz, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und da, die Mentalität ist einfach anders. Und das ist eine kulturelle Frage, die man nicht so schnell kann.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, das im Moment auf der Strasse und in den Beizen und überall diskutiert wird. Das ist die weitere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Wir wissen, es stehen irgendwelche Verträge, die auf 2228 Seiten formuliert sind. Ich weiß nicht, ob das Areal 10 ist oder Helvetica 12, vielleicht wären auch 1800 Seiten, aber Haufen Seiten. Was denkst du, wenn du jetzt würdest in ein Café gehen und du sitzt zu jemandem her und fragst dich, um was geht es eigentlich dort bei diesen Verträgen? Wüsstet ihr das?
Natürlich oder nicht. Nicht. Kein Mensch hier den Vertrag lesen. Also das wäre
die nicht detailliert, aber wissen Sie schon insgesamt, um was es geht? Schon,
Sie wissen einfach, dass wir seit jetzt 30 Jahren ein ungeregeltes Verhältnis mit Europa haben. Ich bin immer noch der Meinung, wir hätten müssen die EWR annehmen. Da hätten wir jetzt kein Problem. Schauen wir mal nach Liechtenstein. Die haben den Schweizer Franken und die EWR. Die sind also so wie der wie im Honigtopf. Sie profitieren von allen Seiten, leben wunderbar. Norwegen lebt eigentlich auch gut. Zahlt zwar allerdings noch mehr an die EU als wir. Wir haben ein ungeklärtes Verhältnis mit unseren Nachbarn und das geht irgendwie nicht mehr. Ich glaube, das haben alle begriffen, dass man nach 30 Jahren Diskussion irgendwann einmal muss zu einem Ende kommen. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr gehört. Ich habe die Diskussion nicht mehr. Ich mache jetzt seit schätzungsweise 35 Jahren Sendungen zu dem Thema. Und ich habe es ehrlich gesagt ich kann es nicht mehr hören. Ich hoffe, irgendwann findet die Schweiz mal einen Abschluss bei dem Thema.
Also es geht ja wahrscheinlich 2027, 2028, bis die Abstimmung dann tatsächlich
stattfindet. Ich bin gespannt, ob es die Politiker wieder schaffen, das bis nach der Wahl im Herbst 2027 verschieben. Ich würde fast den Wett machen, dass es auch das mal wieder schaffen. Und Umfragen zeigen aber, dass die Leute eigentlich viel weniger europakritisch sind, als ihre Politiker immer meinen. Oder? Die Politiker gehen immer rum und sagen, oh, das ist schwierig und wir wollen das nicht anlangen. Sind doch mal ein bisschen mutig. Und wenn du willst, wenn du etwas gut findest, ob du es gut oder schlecht findest, dann kämpf für das. Es steht einfach immer, wir langen es nicht an, oh, es ist schwierig und wir können das den Leuten nicht zumuten, weil das ist so kompliziert. Ich finde das schrecklich. Ich finde wirklich, da müssen wir mal einen Abschluss finden, da müssen wir jetzt mal vorwärts machen. Ob ja oder nein, aber machen wir mal endlich vorwärts.
Du hast gesagt, wir haben kein geregeltes Verhältnis mit Europa. Es gibt ja bilaterale zwei. Und dort ja, ist einiges
kann, also die bilateralen zwei sind jetzt wie alt, 20 Jahre alt, irgendwann einmal.
Das heisst, das
also,
sind gute Verträge,
ja, aber wir
funktioniert.
Ja, aber wir sehen doch, wie die Wirtschaft, wir haben jetzt vorher über künstliche Intelligenz geredet, wie sich die Situation verändert. Haben wir schon mal 39% Zölle gehabt? Hätte jemand vor einem Jahr da in dem Studio gesagt, hey, im nächsten Jahr haben wir dann 39% Zölle, hätte da gesagt, die sind ja total wahnsinnig, weil wir haben ja nächstens ein Freihandelsabkommen mit den USA. Jetzt haben wir 39% Zölle. Also die Welt ändert sich extrem schnell. Und dass man da vielleicht jetzt einmal ein Update haben, das weiss jeder. Jeder Computer hat all drei Monate ein Update. Vielleicht müssen wir von diesen Verträgen auch mal ein Update haben. Das scheint mir jetzt das Normalste von der Welt zu sein.
Du hast gesagt, wir haben kein geregeltes Verhältnis
mit der EU.
Aber die 20 Jahre haben eigentlich relativ gut funktioniert. Wo ist eigentlich das Problem?
Das Problem ist, dass Vergangenheit man nicht einfach kann in Zukunft sagen, weil es mal gut gelaufen ist, dann läuft es in der Zukunft gut. Das sehen wir doch jetzt in allen Gebieten, dass wir Probleme haben, dass wir in den USA Probleme haben, dass wir einen Krieg in Europa haben. Wir haben jetzt so viele Probleme, dass ja gewisse Leute, 50% der Leute, hören gar keine Nachrichten mehr, schauen gar nicht mehr an, weil heute habe ich gerade gelesen, in Tagesanzeigen kann man lesen, drei Leute, die sagen, wir hören keine Nachrichten, wir halten das nicht mehr aus, es ist so schlimm, die Haufen Krisen, die wir haben im Moment. Die Welt verändert sich und wir müssen auch mal irgendetwas machen. Wir können nicht immer sagen, es läuft alles so wunderbar, wir sind ja so reich und ist so gut und alles ist wunderbar.
Ich habe natürlich schon ein bisschen Verständnis. Also, wir haben vorher über Industriepolitik geredet, wir haben über die aktuelle Wirtschaftslage geredet. Und wenn wir jetzt ein bisschen zurückblenden, 2007, wo das Ganze angefangen hat mit den Banken, die dann angefangen spinnen und wo man hat so Geld nachschmeissen musste. Das Wort Krise hat ja fast nicht mehr aufgehört. Also ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren ist das Wort Krise das Nummer 1
Wort. Eine neue Bedeutung bekommen, ja.
Wieso? Ich meine, da muss ich auch sagen, irgendwann müsst ihr hören, haben wir noch ein neues Wort? Irgendwie Subkrisen oder der Obergau oder was eigentlich?
Aber ich habe irgendwie noch nicht das Gefühl, dass das so wirklich in den Köpfen drin ist. Wir reden zwar immer von Krise, aber denken, wir kommen schon heil dann aus dieser Krise raus. Und eigentlich sind wir ja bis jetzt auch recht heil rausgekommen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen verführerisch zu denken, wir kommen immer heil raus und wir sind immer die Verschonten. Und das hat ja, also wenn ich doch nochmal auf Amerika kommen will, das hat ja zu dieser Annahme geführt, auch für die Politiker. Ja, das kommt dann schon gut. Wir haben einen Deal mit dem Buddy Trump, machen wir mal schnell einen Deal und der ist auch ein Unternehmer, wir sind auch Unternehmer und schon haben wir den Deal. Jetzt haben wir immer noch keinen. Ich finde das wirklich zum Teil unglaubwürdig und fast schon naiv, wie wir zum Teil unterwegs sind.
Der hat jetzt probiert.
Wir haben immer das Gefühl, wir werden verschont, weil wir sind so lange verschont worden von allen Problemen von dieser Welt und wir leben da immer noch wahnsinnig gut. Obwohl die Leute ja ständig über alles auf den sozialen Medien, alles ist schrecklich und alles ist Ding. In Tat und Wahrheit.
Die EU hat jetzt probiert, die künstliche Intelligenz irgendwie in ein Gesetz hineinzugießen. Was darf gemacht werden, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Wenn man eigentlich in der Informatik lebt, dann muss man fast ein bisschen den Kopf schütteln. Die Amerikaner machen das wieder anders, oder? Die sagen, let's go, oder? Machen das einfach mal.
Chinesen sowieso.
Chinesen noch viel mehr, genau. Und die Europäer gießen das in ein Gesetz. Das bedeutet, dass wenn ich tatsächlich eine Firma habe, die in der Artificial Intelligence tätig ist, peripher auch nur, dann werde ich mich allenfalls hüten, auf Europa zu gehen, weil ich sage, jetzt werden mir Handschellen angelegt. Das ist ja der nächste riesengroße Fehler, dass man immer alles regulieren will oder versuchen zu regulieren, inklusive dem, was man gar nicht kann regulieren.
Schon, aber man sieht schon, dass eine riesige Skepsis um ist. Zwar benutzen die Leute ständig das Handy, aber wenn es dann um eine Abstimmung geht, wie die EID, dann wird es grausam knapp. Also, und ich glaube, die Schweiz ist eben auch das Land, das ist vielleicht eben auch prägt. Wir sind das Land von der Privatsphäre. Die Banken leben noch heute von der Privatsphäre. Die Leute haben Angst, ihre Privatsphäre zu verlieren, haben Angst, dass irgendwie die künstliche Intelligenz ihre, ich weiß auch nicht, man hat total Angst, weil man benutzt zwar das Handy sowieso und die Daten werden sowieso alles abgezogen nach Amerika und wir sind da praktisch eine Kolonie von Amerika. Aber wenn es dann darum geht, dass wir da auch mal irgendeine AID machen, dann sagen, oh nein, das ist ja wahnsinnig, da werden wir ja vom Staat durchlöchert. Zuerst hat es geheißen, wir wollen die AID nicht, weil es die privaten Firmen machen. Diese privaten Firmen haben wir sowieso auch Vorbehalt. Und nachher wollen wir es nicht, weil es der Staat macht. Ja, also Entschuldigung.
Aber die Frage ist, ob das alles immer in einem Gesetz muss geregelt werden. Also wenn ich jetzt beispielsweise der Meinung bin, wenn ich, nehmen wir den digitalen Franken, wenn es den würde geben, oder? Ich will den jetzt nicht unbedingt brauchen und ich habe noch eine Alternative, dann würde ich halt auch die Alternative brauchen. Es sei denn, das Gesetz sagt mir, du musst den digitalen Franken brauchen. Und bei der EID ist es sehr etwas Ähnliches gewesen, oder? Die Leute waren ein bisschen skeptisch gewesen, dass sie ihn brauchen müssen, dass sie gewisse Objekte gar nicht mehr bewegen können, ja, im Internet, aber, innen, ohne dass sie eine EID haben.
Aber man sieht doch jetzt ohne. Man sieht es übrigens jetzt auch wieder bei der UKW und dieser Diskussion über DAB oder nicht. Wenn man das alles der Freiwilligkeit überlässt, dann passiert einfach nichts. Oder? Die Leute stellen nicht um auf DAB. Die Leute benutzen ihr elektronische Patientendossier nicht. Ich habe jetzt ein elektronisches Patientendossier, weil ich eine Sendung gemacht habe über Post und die haben das. Und das liegt jetzt einfach bei mir rum, weil mein Arzt braucht es nicht. Im Spital bin ich bis jetzt auch gewesen, aber die brauchen es auch nicht. Was soll das? Dänemark hat das einfach für obligatorisch erklärt. Deutschland inzwischen übrigens auch, dass alle Spitäler und Arztpraxen das brauchen. Also eine gewisse Regel brauchst du einfach nicht. Also die Idee, dass man das alles jetzt einfach so ein bisschen, ja, wir überlösen es alle, da kommst du ja nie weiter, offensichtlich. Also es alles gibt, im Freiwillig, schon alles freiwillig.
Das es gibt ein kompetitives
es braucht keine
Report, ich will schnell das Thema wechseln, ein Competitive
Report. Immer wenn es interessant wird, wechselt der Thema.
Nein, jetzt ist das nicht wahr. Ich weise das zurück. Nein, können wir zurück
auf den Trick vom Moderator.
Competitiveness Report 2025, dort hat die Schweiz wieder gewonnen. Also wenn es darum geht, welches ist das wettbewerbsfähigste Land von der Welt, dann ist die Schweiz auf dem Platz 1, Singapur auf dem Platz 2, Hongkong auf dem Platz 3, Dänemark 4 und so weiter und so fort. Amerika kommt auf dem Platz 13. Und trotzdem sagen wir sind in der Geisel der Amerikaner. Mm. Wir haben herausgefunden, Google ist amerikanisch, Apple ist amerikanisch.
Da müssen wir dann mal noch ein bisschen ins Detail gehen. Also bei der Digitalisierung sind wir sicher nicht Platz 1. Wir kommen wahrscheinlich dort auf Platz 1, weil wir natürlich die politischen Institutionen, den Franken und so weiter und so kommen wir dort auf Platz 1. Aber und wir haben immer noch das Ganze, was man sehr unterschätzt, ist die grossen Firmen, die wir da haben. Also die grossen Pharmafirmen vor allem, die sorgen dafür, dass wir wahnsinnig viele Patente in der Schweiz haben. Würden wir jetzt Pharmafirmen wegladen, würden wir wahrscheinlich auf Platz 10 oder auf Platz 13 sein. Also wir sind schon ein Land, wo sehr viel funktioniert, Gott sei Dank, der öffentliche Verkehr funktioniert. Wir haben noch Strassen, die noch keine Löcher drin haben. Brücken gehen noch nicht zusammen, wie in anderen Ländern. Und deshalb kommen wir jetzt sehr weit vorne. Aber das, ich würde jetzt nicht einfach sagen, oh, wir sind Nummer 1, wir können jetzt auf der faulen Haut liegen und bleiben für immer Nummer 1. Das hängt mit sehr vielen sehr innovativen Firmen zusammen. Wir haben ja vorhin gesagt, unsere Firmen müssen sich fit trimmen. Und das ist auch Erfolg davon, dass wir überhaupt keine Zölle haben. Wir haben eine Zölle abgeschafft. Man meint, die anderen schaffen es auch, wenn sie mir abschaffen. Aber Gott sei Dank haben wir es abgeschafft. Das sorgt dafür, dass unsere Firmen unter Druck kommen. Und letztlich kann unsere Wirtschaft sowieso nur existieren in so einem Hochlohnland, wenn man ganz innovative Produkte macht. Der ganze Massenmarkt läuft an uns vorbei. Gott sei Dank. Wir müssen uns konzentrieren auf die wirklich super hoch innovative Produkte. Und darum sind wir dort auch weit vorne.
Wenn man ja gerne in Ruhe arbeiten möchte, dann will man möglichst wenig Krieg haben. Und gehen wir jetzt wieder zu deinem Lieblingsthema Trump schnell zurück. Und wenn wir schauen, was in letzter Zeit passiert ist. Also wir haben zum Beispiel einen Krieg gehabt zwischen Kambodscha und Thailand, der seit Ewigkeiten andauert. Er ist gegangen und hat gesagt, wenn ihr mit mir wirtschaftlich funktionieren könnt, hört ihr jetzt auf. Die haben sofort ja gesagt, wir hören auf. Der Trump ist nach Malaysia gegangen und hat an dem ASEAN-Gipfel gesagt, wir brauchen eure seltenen Erden. Wir haben mit den Chinesen haben wir Lampen. Seid ihr bereit, mit uns einen Vertrag zu machen? Wir uns erkenntlich zeigen. Die haben gesagt, jawohl, das machen wir. Also der Mann bewegt tatsächlich was, oder? Auch wenn es einem zum Teil vielleicht ein bisschen schlecht wird, wenn man ihn sieht. Nein, es ist wirklich etwas am Tun, wo er zugunsten von Amerika wirklich im Moment fertig bringt?
Also ich würde sagen, wir haben ein ganzes grosses Glück. Ein ganzes grosses Glück, dass der Herr Trump gern den Friedensnobelpreis würde haben. Gott sei Dank, weil das motiviert. Man muss sich mal vorstellen, das wäre jetzt ein Typ dort, so wie er regiert im Inneren, wo jetzt auch noch kriegslustig wäre, wo Putin-mässig unterwegs wäre, wo den nächsten Krieg möchte anzetteln. Gott sei Dank ist der Herr Trump jemand, wo sich irgendwie das Gefühl hat, er muss der Friedenspapst von dieser Welt sein. Glücklicherweise. Ich habe Hochachtung davor, wenn er das hat. Und er soll von mir aus den Friedensnobelpreis bekommen, wenn er endlich mal das Ukraine-Problem löst. Ist wunderbar. Also im Inneren verhält er sich ja nicht friedlich. Ja, neuerdings hat die Justizministerin gesagt, wenn jemand etwas Negatives schreibt über den Trump, den müssen wir dann gerade genauer untersuchen, vielleicht sogar einen Prozess gegen die Leute anwenden. Also im Inneren ist er nicht friedlich, aber wenn er das auf der ganzen Welt, der grosse Frieden will, ausbrechen, finde ich das toll. Nur ist das Problem, ist, dass er natürlich unterkomplex ist. Also heute lese ich wieder, der Gaza-Ding ist bereits wieder am Anturnen. Es läuft bereits wieder schlecht, da fallen schon wieder Bomben. Und ob er dann noch interessiert ist in zwei Monaten an dem Thema, ist auch eine andere Frage. Weil jetzt müsste ich eigentlich die harte Arbeit machen. Die harte Arbeit kommt oft nicht, sondern das Gold, das da so rum ist, das ist grossartig und der geht dann zum nächsten Konflikt weiter, der natürlich auch nicht gross ist. Man kann ja die Konflikte, wo jahrelang der Palästina-Konflikt, der irgendwie 100 Jahre alt ist, kann man die in zwei Monaten lösen? Natürlich nicht. Und die wichtige Arbeit kommt jetzt eigentlich da. Und das wird dann wirklich, das ist für mich so ein bisschen dann der Maßstab, wo man dann kann sagen, er hat sich jetzt wirklich voll, er ist voll involviert, er ist ja sogar irgendwie der Chef von dem neuen Gaza irgendwas Gremium und er ist dort voll involviert. Das wollen wir mal schauen, wenn er wirklich sich mit seinem Namen voll involviert, schaut etwas dabei raus. Und wenn, dann ist das grossartig. Nein, wirklich, es wäre ja schlimm, wenn jetzt das ein Präsident wäre, der auf der gleichen Basis wie der Herr Putin operiert. Das ist Gott sei Dank. Glücklicherweise haben wir also alles Glück der Welt, dass es ein Mann ist, der offensichtlich den Frieden will haben will. Und dann will er am Schluss den Friedensnobelpreis bekommen. Und den soll er bekommen. Wunderbar.
Und es hat wieder ihn dazu gebraucht, dass also die beiden grossen Energiekonzerne in Russland jetzt mit Problemen beleidigt. Und das hat sofort dazu geführt, dass China und Japan sagen, okay, nicht schon Indien und China sagen, jawohl, wir drosseln ein bisschen mit Energie kaufen bei den Russen, weil wir wollen das eigentlich nicht eskalieren mit den Amerikanern. Und wir Europäer haben seit Jahren jetzt oder irgendwelche Massnahmen ergriffen gegen Russland, die nur verpufft sind. Also
das stimmt dort, natürlich nicht.
Es stimmt, sagen wir,
also,
stimmt.
Also der wunderbare Fonds, den der Herr Putin hat, ich weiß nicht mehr, wie der heisst, Notfallfonds, Sozialfonds oder was auch immer, der ist grauenhaft am Abnehmen, der ist grauenhaft am Schwinden und er muss immer noch mehr zahlen. Ich meine, wer geht denn jetzt noch in den Krieg? Wer will sich verheizen lassen an den Krieg? Also das neue Soldaten werden immer teurer. Ne? Die Inflation ist wahnsinnig gestiegen. Und jetzt hat er auch noch Mehrwertsteuer müssen auf 22% aufgetan. 22% Mehrwertsteuer. Das ist sicher nicht populär. Und er weiß ja, dass das nicht populär ist. Also es ist nicht so, dass die Wirtschaftssanktionen nicht funktionieren. Aber sie funktionieren viel langsamer, als viele denken. Und viele Ökonomen haben gemeint, die kehren jetzt gerade zusammen. Natürlich nicht. Das ist auch ein Volk, das in seiner Geschichte immer wieder mit schwierigen Situationen hat müssen umgehen und eine Leidensfähigkeit hat, die wir natürlich nicht haben. Bei uns würde alles gerade ausrufen. Bei uns rufen schon auf, wenn es von 8,1% Mehrwertsteuer auf 8,45% aufgeht. Also, die Leidensfähigkeit ist gross, aber die Sanktionen, würde ich sagen, funktionieren schon. Aber das Problem ist, dass wir ja wieder abhängig sind. Europa ist doch abhängig vom russischen Öl und Gas. Das läuft ja heute noch. Läuft heute noch, weil wir so total abhängig sind. Wir haben uns total abhängig gemacht. Man kann sagen, abhängig. Auf der anderen Seite haben wir eine Phase gehabt, in den letzten 20 Jahren, wo wir einfach gesagt haben, der globale Frieden ist ausgebrochen. Wir haben Globalisierung. Egal, wir tun es am billigsten Ort herstellen und wenn das Gas halt billig ist aus Russland. Also in Russland hat niemand daran gedacht, eigentlich, in den letzten 20 Jahren, dass man sich auch extrem abhängig macht. Weil wir so gutgläubig waren und gedacht haben, die Welt ist einfach friedlich, es läuft alles wunderbar. Und wir Europäer sind schon naiv und wir Schweizer sind am naivsten.
Im Krieg gibt es ja auch immer Gewinner. Wenn wir die Aktien anschauen, zum Beispiel von Rheinmetall, der massiv gewonnen hat, sogar zum Spitzenreiter ist worden im DAX in Deutschland, da gibt es ganz klar Gewinner, also die Aktien gekauft haben. Oder? Die Frage ist, was sich stellt, gibt es eigentlich bei Krieg, außerhalb von den vielen Menschen, die müssen sterben, gibt es eigentlich mehr Gewinner oder mehr Verlierer?
Es gibt immer mehr Verlierer, aber es gibt natürlich auch viele Gewinner. Also der Herr Putin ist ein Gewinner, der ist nur noch dort. Und der wird den Krieg weitermachen, weil er genau weiss, wenn er aufhört, hat er ein riesen Problem. Was macht er mit allen Leuten, die dann zurückkommen aus dem Krieg? Wie die Jobs gar nicht mehr da sind, wie die Wirtschaft da niederliegt. Also muss er den Krieg einfach weitermachen. Das ist auch so eine Naivität von uns, dass wir das Gefühl haben, ja, der will eigentlich den Frieden und das ist dann wieder irgendwann gut. Nein, der lebt davon, Krieg zu führen. Und natürlich gibt es auch viele Gewinner. Ich habe letztens mit dem Rheinmetall-Chef Schweiz ein wunderbares Gespräch gehabt und er hat gesagt, sie glauben es nicht, wenn ich vor 3 Jahren an der ETH so eine Veranstaltung gemacht habe für Studenten, wenn wir Abgänger haben wollen. Da ist niemand gekommen zu unserem Stand. Niemand. Also sagen wir es mal vor 4 Jahren vor dem Krieg. Und heute kommen Hunderte an so einen Stand und sind interessiert an einem Job da. Wir haben einen totalen Wechsel. Wir sind die schmutzige Industrie, die Schmuddelkinder der Wirtschaft. Und jetzt plötzlich wollen alle bei uns arbeiten. Es haben totale Veränderungen. Das sieht man übrigens auch bei den ESG-Fonds, oder? Die Fonds, die auf Nachhaltigkeit raus haben, die haben alle Rüstungsfirmen rausgeschmissen aus ihren Fonds. Das ist gar, das ist überhaupt nicht drin gewesen. Und heute überlegt man sich, vielleicht sollte man doch gewisse Sachen, weil Sicherheit ist vielleicht auch ein Gut, das eigentlich positiv besetzt.
Reto Lipp, du wirst im Dezember deine letzte Sendung bei SRF machen, vermutlich.
Ja, nicht vermutlich, es ist so.
Ist tatsächlich so.
Am 22. Dezember. Alle nochmal einschalten. Ich würde mich freuen.
Was, weißt du das Thema schon?
Nein, meine Kolleginnen und Kollegen haben mir eine Überraschungssendung angedroht. Ich habe jetzt schon Angst davor. Ich weiss wirklich nicht. Ich muss mir in der nächsten Woche bin ich wieder mal auf der Redaktion. Da muss ich mich wirklich mal noch genau erkundigen, was läuft jetzt.
Ob du überhaupt kommst oder ob du daheim bleibst am 22. genau. Dezember.
Ich habe letztens den Thomas Jordan getroffen und habe ich ihn gefragt, wenn Sie nicht in meine, ich würde gerne mit Ihnen die letzte Sendung machen, weil er ist eigentlich der erste Notenbanker gewesen, den ich in einem Studio hatte. Und er hat mich eigentlich meine ganze Karriere am Fernsehen begleitet. Wir haben fast jedes Jahr eine Sendung gemacht. Würden Sie nicht nochmal kommen? Er hat sich ja jetzt zurückgezogen und ist jetzt noch bei der Zürich Versicherung gefallen. Und er hat gesagt, ja, ich komme, wirklich, ich mache Ihnen jetzt den Gefallen, komme. Dann habe ich das in der letzten Sendung gemacht. Dann haben meine Kolleginnen und Kollegen, nein, dort machen wir dann etwas ganz anderes. Schiebst du den wieder vor, jetzt kommt er dann wahrscheinlich im November. Ich weiss nicht, ich habe ein bisschen Angst davor.
Reto Lipp, wir machen jetzt ein Business miteinander, oder? Business Deals sind ja im Moment
ein Deal.
Und unser Deal heisst, weniger SRF, mehr aktiver Radio. Ist das gut?
Immer.
Super. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank dir auch.
Toi, toi, toi.
Dankeschön.
Aktiv Radio Interview.